Mein Name ist Katharina Hölzle. Ich darf seit jetzt ziemlich genau 2 Jahren das Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement der Universität Stuttgart leiten und bin Co-Leiterin des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, das IAO. Und in dieser Funktion darf ich heute meine beiden Gäste hier begrüßen, worüber ich mich sehr freue. Und ich darf noch einen dritten Hut seit einem Jahr tragen, und das ist der Hut der Technologiebeauftragten der Wirtschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg. Und wenn ich diese 3 Hüte mal zusammennehmen sollte, dann würde ich sagen, es verdeutlicht sehr gut das, was mir wichtig ist, nämlich Neues zu entdecken in der Wissenschaft, zu schauen, was und wie kann das angewandt werden in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und in der Politik? Und immer die Frage zu stellen, reicht das? Brauchen wir noch mehr? Und was fehlt eigentlich? Und diese Perspektiven dann, und das ist der nächste Dreisprung, zum Menschen, zur Technologie und zur Organisation zu machen. Und ich glaube, diese Trinity, diese Dreifaltigkeit, die macht mich aus und die prägt mich auch in meinem Handeln, in meinem Denken und in dem, was ich bin.
Liebe Frau Hölzle, schön, dass wir heute bei Ihnen hier am Fraunhofer Institut in Stuttgart sein dürfen. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
Ich freue mich auch. Schön, dass Sie gekommen sind.
Wenn Sie bereit sind, dann starten wir mit ein paar kurzen Warm-up-Fragen. Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Blau.
Ostsee oder Nordsee?
Ostsee.
Startup oder Großkonzern?
Startup.
Musik oder Sport?
Sport.
Welchen Sport machen Sie?
Laufen, wenn es jetzt wieder wärmer wird, schwimmen im Freibad und Yoga.
Frühaufsteherin oder Spätaufsteherin?
Frühaufsteherin.
Wie heißt Ihr aktueller Lieblingspodcast?
Work Life mit Adam Grant.
In den letzten Tagen haben wir unsere Community gebeten, uns die Fragen zu schicken, die Sie schon immer einer Innovationsexpertin stellen wollten. Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich unserer Community. Welche Informationsquellen empfehlen Sie Laien, die sich in Innovationsthemen einarbeiten wollen?
Das ist eine gute Frage. In Innovationsthemen einarbeiten. Ja, man könnte jetzt unterscheiden zwischen Push und Pull, glaube ich. Also wir könnten natürlich als erstes die KI fragen und die offene Frage reinstellen, liebe KI, welch auch immer Sie da gerne wählen möchten, was ist Innovation und was sind vielleicht aktuelle Trends? Da wäre ich sehr drauf gespannt, was da käme. Mhm. Es wäre wahrscheinlich nicht so wahnsinnig innovativ, weil wir ja wissen, dass das also eher retrospektive Quellen sind. So, wenn ich jetzt aktiv suchen sollte und vielleicht auch, wo schaue ich rein? Ich schaue einerseits jeden Tag sehr gerne in das Handelsblatt tatsächlich, in den Tagesspiegel. Der hat so verschiedene Backgrounds, wo immer sehr gut aktuelle Themen zusammengestellt sind. Da bekomme ich schon mal ein gutes Gefühl für, was passiert gerade. So, und dann gibt's natürlich noch entsprechend wöchentliche, sei es eben jetzt Podcasts oder eben entsprechende Quellen im Internet. Aber es ist tatsächlich nicht sehr strukturiert bei mir. Also es ist eher so dieses hier, dann kommt dann vom World Economic Forum eine neue Report, oder ich war jetzt gerade vor 3 Wochen, durfte ich auf der South by Southwest sein in Texas. Da kommt jetzt auch immer noch mal eine E-Mail und dann liest man so einen kleinen Teil und denkt mal, oh, das ist aber interessant. Dann habe ich den Kollegen Ethan Mollick, der ist Professor in den USA, der schreibt auch immer sehr pointiert. Ich habe einen Newsletter Human AI, da kommen jetzt im Moment natürlich sehr stark KI-Themen. Also deswegen bin ich da, glaube ich, war gar nicht so eine gute Ratgeberin, weil ich auch für mich selber das dann immer so ein bisschen tatsächlich auch zufällig zusammensuche. Und ich erinnere mich, ich habe mal einen Doktoranden von mir gebeten, könntest du mir so Innovationsquellen mal aufbereiten? Und dann hat er mir einen Thread zusammengestellt und ich glaube irgendwie auch noch so einen Push und keine Ahnung. Und ich habe es einfach nicht genutzt, so, weil es bei mir tatsächlich so ist und es geht wahrscheinlich auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so. Man hat einen Tag, da hat man viel Zeit, morgens oder mal nachmittags in der Pause und liest sich durch seine Newsfeeds und es gibt Tage, da hat man gar keine Zeit. Und also insofern würde ich immer sagen, schau dahin, wo dich gerade deine Zeit und dein Interesse trägt. Ich habe das große Glück, dass ich natürlich mit vielen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern arbeiten darf. Und wenn wir dann in der Diskussion sind, dann frage ich immer gerne, was ist denn gerade dein aktueller Podcast? Oder dann wird von irgendwelchen Serien erzählt, Klammer auf, dazu komme ich eigentlich nie, Serien zu gucken, Klammer zu, aber es ist trotzdem gut zu wissen. Also deswegen, ich glaube, Innovation entsteht, ist ja etwas sehr Subjektives. Es entsteht immer beim Menschen, es entsteht immer so, wie wir unsere Perspektive drauf werfen und deswegen würde ich immer sagen, ja, schau da, wo es dich hinträgt.
Ja, es hat ja auch ein bisschen was Anarchisches oder Innovation. Also
total,
ja. Nicht ja gesagt vom diesem Staat, wir machen hier so und alle machen so und also sehr unorganisiert gewissermaßen.
Ja, ja, auch wenn der Staat sich immer wünschen würde, dass er Innovationen vorgeben kann. Ja.
Wie gehen Unternehmen erfolgreich mit Ambidextrie um und welche Unternehmenskultur schafft dafür einen begünstigenden Habitus? Vielleicht können Sie unseren Zuhörenden noch kurz erklären, was Ambidextrie ist.
Unbedingt. Die Ambidextrie ist die Beidhändigkeit. Und das, was die Beidhändigkeit aussagt in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie, ist, dass Forscher in den 60er Jahren, Burns und Stalker sind so die beiden Namen, die da die ersten waren, die das mal beschrieben haben, wobei das ein Phänomen ist, dass es wahrscheinlich so lange gibt, wie es Unternehmen gibt, dass es auf der einen Seite klare Strukturen geben muss, Prozesse, damit man Dinge wiederholt gut machen kann. Ne? Also ich nehme da immer gerne die Gründerin oder den Gründer, die machen etwas zum ersten Mal. Das ist ein kreativer Akt, das ist vielleicht ein bisschen anarchisch und dafür brauchen wir Freiräume, wir brauchen Spiritualität, wir brauchen ja letztendlich keine Grenzen. Und dann haben wir N gleich 1. Wir haben es einmal geschaffen und es ist hoffentlich gut geworden und wir sind stolz drauf. Und dann kommt die Herausforderung, das ist so gut, das möchte ich gerne ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal machen. Und dann stellen wir fest, dadurch, dass wir ja unsere gesamte Kreativität da schon reingesteckt haben, ist dieser Akt der Replikation, das Ganze nochmal zu machen, der braucht plötzlich etwas anderes. Wir müssen sicherstellen, dass wir das genauso mit denselben Eigenschaften, wie es uns ja beim ersten Mal fasziniert hat, nochmal machen. Und das ist dann sozusagen diese Standardisierung. So, also das heißt, in der wissenschaftlichen Sprache sprechen wir von der Exploration. Das ist dieser kreative Akt, N gleich 1, ich schaffe es zum ersten Mal. Und dann haben wir die Exploitation, ich beute etwas aus, ich standardisiere es. So, und wenn ich ein innovatives Unternehmen sein möchte, dann muss ich kreativ sein, ich muss explorieren können, aber ich muss es eben auch mehr als einmal machen, denn ich muss ja Geld verdienen. Es reicht ja nicht, wenn ich einmal toll das gemacht habe. So, also das zur ambidexteren Organisation. Und Ihnen ist hoffentlich schon klar geworden, dass das gar nicht so einfach ist, das in einer Organisation zu vereinen. Denn kreative Menschen, ich sprach es an, die brauchen Freiräume, Spiritualität, keine Grenzen, die sind meistens nicht die Menschen, die 9-to-5 arbeiten und die anderen, die dann Qualität sicherstellen sollen, die das Ganze replizierbar machen sollen, die brauchen andere Arbeitsbedingungen. Das sind häufig auch andere Persönlichkeiten.
Ja, Manager.
Ja, Manager, das können Manager sein. Es gibt aber auch viele Manager, die sagen, also ich lasse mich in keinen Rahmen pressen. Ja, also ich würde natürlich schon sagen, die klassische Unternehmerin, der klassische Unternehmer, die vereinen das eigentlich ganz gut, diese beiden Seiten, weil sie dieses unternehmerische Denken in sich tragen. Und die Managerin oder der Manager, die machen eher dieses, na, ich mache dann die Exploration und so. Also ja, Um auf Ihre Frage zurückzukommen, was braucht es jetzt in diesen Organisationen? Diese Organisationen brauchen Geduld. Sie brauchen das Vertrauen in ihre Mitarbeitenden, sie dann auch mal machen zu lassen, und zwar auf beiden Dimensionen, sowohl kreativ sein zu können, als auch vielleicht die Prozesse so zu optimieren, ohne dass ich es ihnen immer vorgebe. Und was wir sehen in der Praxis, in der Realität, ist, die Unternehmen, die sehr gut geworden sind in einer Replikation, die sind häufig wirtschaftlich erfolgreich und die tun sich dann irgendwann schwer, diese Kreativität zuzulassen. Denn Kreativität stellt immer den Status quo in Frage. Und der Status quo hat uns doch gerade groß gemacht. Und da sprechen wir dann gerne von dem Incumbent's Curse, also dem Fluch des Bestehenden, ja, der Wahl, der sich nicht mehr groß verändern kann, weil er eben groß geworden ist, weil er womöglich auch träge geworden ist. Und dann kommt aber, und wir haben es ja jetzt beispielsweise ganz aktuell, erleben wir es gerade, Google und OpenAI. Mhm. Die Mittel, die Google in den vergangenen Jahren in das Thema KI gesteckt hat, sind sehr, sehr hoch. Und sie haben schon vor Jahren gesagt, sie sind der neue KI-Champion. Haben Sie das in der generativen KI geschafft wie OpenAI? Nein, das haben Sie nicht. Und das ist die große Herausforderung für die Unternehmen. Erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, denn das bietet dann natürlich auch wieder Ressourcen. Und jeder hat sich gewundert, denn ich bleibe jetzt mal bei dem KI-Beispiel, weil das so schön ist. Sie brauchen, um diese KI-Modelle zu trainieren, große Ressourcen. Sie brauchen die Infrastrukturen, sie brauchen die Serverkapazitäten. Das heißt, ich brauche erstmal Geld. Es ist eigentlich ganz erstaunlich, dass Startups wie OpenAI oder Aleph Alpha, dass sie das überhaupt geschafft haben, weil sie eigentlich diese Ressourcen brauchen. Aber trotzdem haben sie es geschafft, weil sie dann eben doch vielleicht Dinge anders gemacht haben.
Ja. Wie wirken Sie als Innovationswissenschaftlerin auf die unternehmerische Praxis ein?
Durch vielerlei Wege. Ich fange mal ganz am Anfang an und bei meinem Hauptberuf als Professorin. Ich bilde junge Menschen aus und ich hoffe, dass ich ihnen Fähigkeiten, Instrumente und auch ein Mindset mitgebe, um innovativ zu sein. Als Forscherin, als Wissenschaftlerin stelle ich entweder selber Fragen, muss das so sein? Können wir das nicht auch anders machen? Oder ich greife die Fragen der unternehmerischen Praxis auf, muss das so sein? Können wir das nicht auch anders machen? Was braucht es für die Veränderung? Was braucht es in aktuellen Zeiten, wenn wir uns transformieren müssen und wollen? Als Institutsleiterin, als Führungskraft, indem ich hoffentlich eine Kultur an meinem Institut mit 690 aktuell Mitarbeitenden präge, die alle diese Fragen stellen und den Unternehmen dabei helfen, diese Herausforderungen zu begegnen, Lösungen zu finden. Und als Technologiebeauftragte helfe ich den Unternehmen hoffentlich dabei, indem ich dem Ministerium, der Politik aufzeige, was es braucht, um Innovation zu fördern, um sie zuzulassen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, innovativ zu sein und auch da wieder den Herausforderungen von heute zu begegnen.
Sehr spannend. Schaffe, schaffle, Häusle baue. Sie kennen diesen Spruch sicherlich. Ist diese durch Ehrgeiz, Tüchtigkeit und Sparsamkeit geprägte schwäbische Mentalität Realität oder eher Klischee? Und inwiefern hatte oder hat sie einen Einfluss auf die Erfindungs- und Innovationskraft baden-württembergischer Unternehmen?
Ich würde das noch um einen weiteren Satz ergänzen. Schaffe, nicht schwätze. Und ja, beide prägen dieses Land, und zwar Baden-Württemberg sicherlich im Besonderen, aber letztendlich auch Deutschland, gerade wenn wir es beispielsweise mit den USA vergleichen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Es prägt die Menschen und die Unternehmen insofern, dass sie einfach machen, wenig drüber sprechen, sich wenig mit einer Sache in den Vordergrund drängen und vielleicht auch manchmal zu sehr auf sich selber schauen. So, und ich möchte das mal so ein bisschen aufschlüsseln, was mir, und ich glaube, aktuell wird das sehr deutlich in Deutschland, was mir fehlt, ist ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, das würde ich mir wünschen, proaktiver mit Ideen nach außen zu treten. Das liegt sicherlich auch an einer Kultur, die Ideen, Ehrgeiz, Differenzierung, aber dann eben auch die Gefahr zu scheitern, Fehler zu machen, nicht unterstützt, sondern lieber linear dieses schaffe, schaffe, Häusle baue, also aber bitte nicht ein Schloss, ja, und auch kein Tiny Home, sondern sehr standardisiert. Da haben wir es wieder sehr in diesem Exploitation Mindset. Damit stehen wir uns manchmal etwas selber im Weg, weil die guten Ideen, und Sie sprachen den Erfindungsgeist an, und wir haben sehr stark in Baden-Württemberg, aber auch in den anderen Bundesländern. Wir haben natürlich immer auch Gründerinnen und Gründer gehabt und wir haben tolle Erfindungen hier in Deutschland gemacht. Aber wir haben nicht so dieses auf die Brust trommeln und hier bin ich und schaut, wie toll ich bin. Und das ist aktuell ein Problem. Warum? Ich würde sagen, auf drei Dimensionen. Punkt eins, es ist schwierig, Unterstützer für Ideen zu finden. Wenn ich jetzt mal bei den Gründerinnen und Gründern anfange. Warum? Weil wir nicht dieses Trommeln haben, dieses schaut, wie toll meine Idee ist, und dementsprechend gibt es weniger Unterstützung, finanzielle Unterstützung, aber auch andere Unterstützung, weil es irgendwie immer selbstverständlich vorausgesetzt wird. Gleichzeitig trägt dazu bei, dass wir da auch eher bescheiden sind und sagen, ach, ist das wirklich eine gute Idee, und ich glaube es nicht und es hat ja auch keiner vorher gemacht und ich traue mich das nicht. Ja, da fehlt dann auch wieder diese Risikokultur. Also das wäre für mich ein zentraler Punkt, wo ich mir mehr Selbstbewusstsein wünschen würde.
Von Seiten der Entrepreneure, meinen
Sie? Der Menschen, ja. Und es muss ja gar nicht in eine Gründung enden, sondern auch, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen. Durchaus, ich möchte keine Alpha-Tiere haben, also nicht falsch verstehen, aber ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Risikobewusstsein, ein bisschen mehr ausprobieren, wohl wissend, dass man nicht immer erfolgreich sein kann. Und das ist uns ehrlicherweise gerade ganz besonders in den letzten 3 Jahren, aber vorher auch schon stark verloren gegangen. Wir haben eine sehr starke Watte-Mentalität. Es wird alles in Watte gepackt und ich bin selber Mutter, ja, schuldig wie beschrieben. Wir versuchen, Hindernisse auszuräumen. Ich erlebe junge Menschen, die nie, sag ich mal, richtig auf die Nase gefallen sind, sondern es wurde irgendwie abgefedert. Und das ist nicht gut. Und das hat auch eine Vielzahl von Gründen. Es ist uns lange sehr gut wirtschaftlich gegangen und es wurde alles so ein bisschen zementiert, kann man fast sagen. So, jetzt muss ich mal meinen Ursprungsgedanken wiederfinden, ne? Also mir fehlt dieses Selbstbewusstsein, dieses Risikobewusstsein, da würde ich mir mehr wünschen. Ja? Also ne, ein bisschen mehr schwätze, nicht nur schaffe. So, jetzt kommen wir zum Thema schaffe, schaffe, Häusle baue. Man kann ein Haus nur gemeinsam bauen. Und das konnten wir früher. Da war das ganz klar, es kann nur in Gemeinschaft gehen. Auch das, da sind wir vielleicht nicht ganz so stark wie vielleicht andere Kulturen, andere Länder ausgeprägt, aber selbst das, was wir hatten, ist uns noch ein bisschen verloren gegangen. Und ich weiß noch nicht so ganz so richtig, wo das steht. Vielleicht auch dieses, ach, keiner darf erfolgreicher als der andere sein, aber das ist nur eine Hypothese. Aber was mir auffällt,
also Neid.
Wir haben ein Thema, wir haben eine Neiddebatte, das ist immer so ein bisschen ein Problem in Deutschland. Und ich sehe es dann auch bei den Unternehmen, wenn ich im Ausland bin, die Unternehmen arbeiten sehr viel selbstverständlicher zusammen. Und es ist in Deutschland und gerade in Baden-Württemberg, und da bin ich ehrlicherweise wirklich jetzt dran, dass ich immer wieder sage, Leute, wenn ihr jetzt nicht zusammenarbeitet, und zwar nicht nur in Baden-Württemberg, über Deutschland, in Europa hinaus, wir werden es nicht schaffen, wir sind viel zu klein. Also dieser Kollaborations-Mindset, möchte ich es mal denken, der wäre mir wichtig. So, und jetzt habe ich ja noch einen dritten Punkt in meinem Anfangsgedanken gehabt, den muss ich jetzt nochmal gerade wiederfinden. Also neben dem mehr Selbstbewusstsein, mehr gemeinsam machen, würde ich mir eben tatsächlich dann auch ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen. Das passt jetzt auf keinen unserer beiden Sprüche so richtig. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir auch zu streng mit uns selber sind. Wir haben aktuell die Diskussion in Deutschland, wie schlecht es uns geht und wie schlecht das Land dasteht. Und ja, es gibt Fakten und Zahlen dazu, die sagen, ja, es war schon mal besser. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade zurückgekommen aus Texas. Wir alle sind sicherlich auch mal in anderen Ländern unterwegs. Es geht uns sehr gut hier in Deutschland. Und wenn wir ein wenig gelassener miteinander wären, und gerade finde ich auch die politische Debatte, die im Moment sehr aggressiv, das liegt nicht nur in Deutschland, das sehen wir in anderen Ländern auch, wären, dann hätten wir auch wieder mehr positive Energie und einen positiven Geist, den ich mir wünschen würde, der vielleicht dann auch wieder mit diesem, wir machen uns eher immer ein bisschen kleiner und wir sind ein bisschen konservativer, als wir eigentlich sein müssten.
Also Freude und kindliche Neugier sind sicherlich nicht die schlechtesten Eigenschaften, die wir jetzt haben können.
Angst vor Verlust ist dagegen, geht schnell bei uns Menschen, aber tut uns auf Dauer nicht gut.
Ja. So eine self-fulfilling prophecy.
Ja, ja.
Zum Abschluss dieses kurzen Formats und bevor wir dann in das Interview einsteigen, haben wir noch eine Schnellfragerunde. Die Idee ist ganz einfach. Wir versuchen innerhalb von 60 Sekunden, ich glaube, Alessandro hat seinen Timer an der Uhr, Ihnen so viele Fragen wie möglich zu stellen und Sie müssen sie nur mit Ja oder Nein beantworten.
Okay.
Und wir werden dann sicherlich während des Gesprächs die Möglichkeit haben, den einen oder anderen Gedanken noch zu vertiefen. Sind Sie bereit?
Ja.
Dann geht's los. Wenn Sie nicht Wissenschaftlerin geworden wären, wären Sie dann selbst Entrepreneurin geworden?
Ja.
Glauben Sie an Schicksal?
Ja.
Sind die USA das innovativste Land der Welt?
Nein.
Macht Geld glücklich?
Nein.
Wird in Deutschland zu wenig gegründet?
Ja.
Sind Sie Perfektionistin?
Ja.
Stimmt es, dass Sie sich als Vermittlerin zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sehen?
Ja.
Sind wir in Mitteleuropa zu risikoscheu?
Ja.
Haben Sie Angst vor künstlicher Intelligenz?
Nein.
Sind Sie optimistisch für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Ja.
Waren Sie in der Schule gut in Mathematik?
Ja.
Würden Sie wieder in der Unternehmensberatung arbeiten wollen?
Ja.
Fördert unser Bildungssystem laterales Denken?
Nein.
Glauben Sie an das Gute im Menschen?
Ja.
Ist Verantwortungseigentum ein Innovationstreiber?
Ja.
Wird Deutschland 2024 Fußball-Europameister?
Weiter.
Würden Sie noch einmal in den USA leben und arbeiten wollen?
Ja.
Haben Sie das Gefühl, Ihre Träume verwirklicht zu haben?
Zum Teil.
Wunderbar, also. Die schwierigste Frage immer am Ende. sehr schön. Ja, also vielen Dank, liebe Frau Hölze. Dann lassen Sie uns in das Gespräch einsteigen.
Wunderbar.
Wunderbar.